Ich muss schon sagen, vor dem Unfall, da war mir das Ganze nicht so bewusst, oder man war nicht wirklich dankbar in dem Sinn, weil man einfach, es hat einfach funktioniert, das war so, wie es immer war, es war gut, man war gut in Form, man hat seine Leistung gebracht. Ich glaube, bei mir hat das schon so diese ganze Dankbarkeit noch ein bisschen noch mal erhöht, oder man ist sich viel mehr bewusst, was man eigentlich hat, was man verlieren kann. Aber ich kann jetzt da nicht pauschal sagen, ja, das muss jemand, jeder muss so etwas durchmachen, zum Glück nicht. Aber ich denke, ja, man ist sicher dankbar, wenn sowas passiert ist. Aber ja, wie gesagt, also ich wünsche das keinem, dass er so etwas durchmachen muss, und nur um ein bisschen dankbarer zu werden. Also ich glaube, da gibt es auch andere Wege, um das zu erfahren.
Sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Sandro, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. In wenigen Tagen startet die Bob-Weltcup-Saison 24-25. Was geht dir dabei durch den Kopf?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist schon noch speziell, wenn man jetzt so sieht, dass alle sind jetzt unterwegs. Es beginnt gleich die Saison. Man selber muss zu Hause sein und warten, weil man weiß, ja, man ist noch verletzt, das geht noch nicht. Aber ja, ich werde sicher mitverfolgen und mal schauen, wie die Jungs abschneiden. Und die Mädels natürlich auch. Bin ich gespannt, wie das abläuft.
Was ist so, wenn du uns kurz mitnehmen willst, ohne dass wir da jetzt schon ins Detail reingegangen sind, was ist so die emotionale Background-Story, die sich da bei dir abspielt, wenn du dir das anschaust?
Ja, ich glaube, speziell der erste Weltcup wird schon noch speziell sein, weil es ist ja in Altenberg der erste Weltcup. Und da war ja auch letztes Jahr unser Unfall. Deshalb bin ich sehr gespannt, auch allgemein, wie die es organisieren, ob irgendetwas in Bezug auf die Sicherheit unternommen wurde oder ob man da nichts gemacht hat. Das werde ich schon gespannt mitverfolgen und mal schauen, wie das abläuft. Ja.
Lass uns gern direkt natürlich mal so ein bisschen dahin zurückgehen, weil ich glaube, dass natürlich auch in den letzten Monaten logischerweise einfach so das dominante Thema für dich ist und natürlich auch was einfach, glaube ich, viele von außen extrem bewegt hat und extrem viele auch ja ein Stück weit hat mit dir mitleiden, mitfiebern lassen, wie auch immer man das letztendlich betiteln will. Was ist in Altenberg vor knapp einem Jahr mittlerweile passiert, beziehungsweise was ist das, woran du dich eigentlich erinnern kannst von dem, was da passiert ist?
Das ist ziemlich schnell erzählt, woran ich mich erinnern kann. Also wirklich erinnern tue ich mich eigentlich an gar nichts. Also da ist wirklich erst so der Rückflug in die Schweiz ist so ungefähr die erste Erinnerung. Aber ja, wir hatten ja dann einen schweren Sturz in Altenberg. Da verlor ich mein Bewusstsein, bin aus dem Schlitten gefallen. Und dann, die Bobbahn geht ja am Ende, geht die wieder bergauf. Und da wurde der Schlitten, der konnte nicht gebremst oder gehalten werden. Dann ist er zurückgerutscht und ich war immer noch in der Bahn. Und ja, dann hat mich der Schlitten gerammt oder überfahren, wie man es auch ausdrücken will. Und ja, dann hatte ich sehr, sehr schwere Verletzungen. War dann ungefähr 9 oder 10 Tage in Dresden auf der Intensivstation. Und ja, daran habe ich wirklich gar keine Erinnerung. Ich weiß auch nur noch den Tag, so ein bisschen schwammig, weiß ich noch, wie wir uns warm gelaufen sind. Aber dann von der Fahrt oder wie wir dahin kamen, da weiß ich gar nichts mehr. Also das ist alles weg. Da bin ich auch ziemlich dankbar, muss ich sagen, dass das weg ist. Und ich hoffe auch, das kommt nicht mehr.
Kann ich verstehen. Du hast gerade gesagt, der Schlitten ist wieder zurückgerutscht über dich drüber. Einfach nur für die Zuhörer, die nicht so vertraut sind mit dem Bobsport. Über was für eine Masse, was für ein Impact sozusagen sprechen wir da, wenn so ein Schlitten über einen drüber fährt?
Ja, es war ja ein Viererschlitten und der Schlitten allein wiegt ungefähr so 220 Kilogramm. Und dann waren halt noch 3 Teammitglieder drin und die sind auch jeweils etwa 100 Kilogramm. Also man spricht da, ja, das war über eine halbe Tonne. Und ja, das Ende vom Schlitten, das ist halt ziemlich scharfkantig. Da hat es scharfe Kanten und die haben mich dann wortwörtlich aufgeschnitten. Also, und ja, da habe ich dann auch ziemlich viel Blut verloren. Und auch mit der Lunge, die hat es dann auch noch geprellt oder gestaucht. Die war dann auch, hat sich auch mit Blut gefüllt, diverse Rippenbrüche, Schulterblatt gebrochen. Ja, ziemlich eine lange Liste.
Ja, ich saß heute früh im Gym und habe mir nochmal so final ein paar von deinen Instagram-Posts der letzten Wochen angeschaut, unter anderem auch das Statement, das du im Oktober nochmal veröffentlicht hast. Und da vielleicht einfach nur so mal für alle Zuhörer, für diejenigen, die irgendwie mit Verletzungen nicht gut umhören können, am besten skippt ihr jetzt einfach irgendwie so 20 Sekunden nach vorne, um das zu überspringen für alle anderen. Einfach mal, um so einen Überblick zu bekommen, weil ich glaube, dass das für viele gar nicht so wirklich greifbar ist. Du hast hier geschrieben, neben diversen Rippenbrüchen, einem gebrochenen Schulterblatt, abgeschlagenen Muskeln am Brustkorb, erheblichem Blutverlust und einem Lungenflügel, der sich mit Blut gefüllt hat, hat es mich vor allem im Hüftbereich schlimm erwischt. Im Bericht steht, dass die Wunde 35 mal 50 cm groß war, der Hüftknochen war ausgekugelt und sichtbar, mein Bein hing lediglich noch an etwas Haut und einigen Muskelsträngen. Als du das erste Mal wieder zu Bewusstsein gekommen bist und wirklich auch so ein Stück weit wieder so einen Moment hast, an den du dich erinnern kannst, was ist da in dir vorgegangen?
Boah, ist sehr schwierig zu sagen. Wie gesagt, es ist so ein bisschen schwammig. Wo ist die Grenze? An was kann ich mich wieder erinnern? Gewisse Dinge habe ich das Gefühl, weiß ich noch. Aber ich glaube, das sind einfach, weil ich es oft gehört habe oder weil es die Leute erzählt haben. Aber ja, es war irgendwie noch schwierig. Man hatte da gar nicht so über den Unfall in dem Sinn nachgedacht. Man war wirklich einfach im Spital, versuchte sich irgendwie zu bewegen, hat gemerkt, es geht alles nicht oder es funktioniert nicht. Man hatte starke Schmerzen, wenn die Leute kamen und die haben einem gedreht. Das war sicher immer etwas Schlimmes. Und ja, wirklich realisiert, was genau passiert ist, glaube ich, das habe ich dann erst etwas später. Also ich glaube, das brauchte da schon noch eine gewisse Zeit, bis ich dann so gecheckt habe, was überhaupt passiert ist.
Wie ist so dieser innere Prozess, der in dem Moment bei dir abgelaufen ist? Also ich glaube, es ist für keinen und auch für mich in dem Moment, es ist überhaupt nicht greifbar, weil so die einzige OP, die ich jemals hatte, war eine Kreuzbandoperation und da hatte ich auch eine Narkose, aber da bin ich natürlich bewusst reingegangen und ich konnte mich auch an alles davor erinnern, natürlich nicht an die OP, aber ich war danach auch voll präsent, das heißt ganz, ganz anderes Level natürlich als das jetzt bei dir. Und jetzt bei dir, du kannst dich an den Vorfall nicht erinnern, du wachst auf, alles super schwammig, du weißt eigentlich gar nicht, was los ist, realisierst dann, wie krass eigentlich die ganzen Verletzungen waren, realisierst wahrscheinlich auch dann immer mehr so, hey, du bist wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes dem Tod von der Schippe gesprungen, musstest viermal operiert werden, um überhaupt dein Überleben zu sichern. Was passiert da in dir, wenn du mit den ganzen Sachen konfrontiert wirst und merkst, wie verdammt knapp das eigentlich war?
Ja, echt eine schwierige Frage. Ich glaube, so am Anfang versucht man das irgendwie so ein bisschen greifbar zu machen. Wie gesagt, was ist überhaupt passiert? Und ja, man checkt dann schon auch, okay, man hatte richtig viel Glück. Man realisiert natürlich auch, okay, es hätte gar nicht so weit kommen dürfen oder kommen müssen. Aber ja, man sieht dann schon auch so ein bisschen das Positive oder vor allem dann eher so im Nachhinein. Also ich glaube, am Anfang fühlt man sich schon, es geht einem einfach scheiße. Es tut einem alles weh, man hat das Gefühl, nichts geht mehr. Man hat so wirklich auch das Gefühl, hey, du bist das armste Schwein auf der Welt. Und da war ich auch im Spital, da war ich immer in einem Einzelzimmer. Das war noch, weil ich aus Dresden kam, musste ich dann noch in ein Quarantänezimmer, weil es aus dem Ausland war. Und als ich dann in die Reha-Klinik kam, da war schon so ein bisschen ein Punkt, wo man realisiert hat, okay, man hatte irgendwo durch Glück. Und es gibt auch die viele Leute, bei denen ist es noch viel schlimmer. Also da in der Reha-Klinik, da sieht man dann Leute, die haben keine Beine mehr, die haben eine Hand verloren oder die haben schwere Verbrennungen oder wie gesagt, die haben auch Gehirnverletzungen und alles Mögliche. Und ich glaube, das war schon so ein bisschen der Punkt, wo man realisiert hat, okay, es hätte deutlich schlimmer kommen können.
Würdest du sagen, dass es dahingehend ein Stück weit so irgendwie komplett deine Lebensperspektive auch verändert hat, was so Dankbarkeit für das alltägliche Leben irgendwie angeht?
Ja, ich glaube ein Stück weit schon. Also klar, man ist jetzt auch wieder so, man ist in der Reha, man versucht immer weiterzukommen und gibt sein Bestes und man realisiert schon, okay, man hat echt Schwein gehabt, ist man überhaupt noch hier? Aber es gibt dann schon auch so diverse Momente, da ist man frustriert, okay, das geht noch nicht, wieso kann ich das noch nicht machen? Es geht nicht vorwärts. Das hat man schon viele Momente. Und ich glaube, da hat mir schon auch noch extrem geholfen, als ich die Bilder vom Unfall gesehen habe. Also nicht vom Unfall, aber von, die haben, bevor sie mich operiert haben, haben die noch Fotos gemacht von der ganzen Wunde. Und ich glaube, das hat mir schon auch noch geholfen, so ein bisschen zu realisieren, was ich genau hatte und wie schlimm es war. Und da wurde einem schon noch so bewusst, okay, man ist eigentlich schon deutlich weiter, als man überhaupt sein darf in dem Sinn, also oder was man erwarten konnte nach diesen Verletzungen. Und ja, das war schon auch noch so ein Punkt, wo man wirklich nochmal geschätzt hat, was, wie weit man schon ist, wie weit man gekommen ist. Weil ja, wenn man die Bilder anschaut, dann muss man schon sagen, ja, richtig heftig, was die da gemacht haben in Dresden, wie die das wieder zusammengeflickt haben. Bewundernswert, dass man das Bein nicht abnehmen musste. Ich habe schon eine Weile gebraucht, bis ich die Bilder anschauen wollte. Also, ich hatte da schon so eine gewisse Distanz und man schaut es an und man realisiert auch irgendwie nicht so ganz, dass ich das bin. Ich wollte sie in Dresden auch anschauen. Da wollte ich natürlich wissen, was mit mir geschehen ist. Habe ich nachgefragt, die haben mir auch alles gezeigt. Aber daran mag ich mich ja, wie gesagt, gar nicht mehr daran erinnern. Aber dann wollte ich, glaube ich, so Mitte Juni, Anfang Juli oder so, habe ich die Bilder dann das erste Mal angeschaut. Und ich glaube, das hat mir schon auch nochmal geholfen, so ein bisschen zu realisieren, okay, man ist auf einem, den Umständen entsprechend guten Weg. Ja.
Okay. Wenn du sagst, so Mitte Juni hast du dir die Bilder angeschaut, ist das auch so der Prozess, so diese wirklich ja 4-5 Monate fast, die du auch so ja mental, emotional gebraucht hast, um mit der Situation klarzukommen oder sie wirklich zu akzeptieren?
Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube einfach, ich wollte so ein bisschen Distanz zu dem Unfall haben. Ich weiß nicht genau, wieso ich es nicht mehr anschauen wollte. Oder irgendwie hat es mich schon immer Wunder genommen, wie sah es aus. Aber ich war dann irgendwie trotzdem so ein bisschen so, okay, ich glaube, ich würde es noch nicht so ganz ertragen, diese Bilder zu sehen. Und das war dann auch so ziemlich spontan, wo ich gesagt habe, hey, komm, ich will sie mal sehen. Ist noch schwierig zu sagen, wie das mit der Verarbeitung so genau war. Ich habe das Gefühl, dass ich es wirklich alles vergessen habe, habe ich mal das Gefühl, dass ich jetzt nicht so ein, wie Sie gesagt, so ein Trauma daran habe. Ich bin jetzt nicht traumatisiert oder ich habe jetzt keine Angst davor, wieder Bob zu fahren. Also wenn das körperlich möglich ist, will ich das ja auch wieder machen. Aber es ist bestimmt noch ein langer Weg. Und wie es dann wirklich ist, wenn man am Balken steht oder kurz davor ist zu fahren, das wird dann bestimmt auch wieder etwas ganz anderes sein. Aber ja, wie gesagt, also ich hoffe mal schwer, dass es wieder möglich sein wird.
Nur so, um auch so ein bisschen ein Gefühl für den Prozess also auf körperlicher Ebene zu bekommen. Du hast gesagt, du bist dann von dem Spital in der Schweiz in die Reha gekommen. Was waren die ersten Sachen, die du in der Reha wieder machen konntest? Also wo hast du wieder angefangen nach diesem Unfall?
Zu stehen. Also, oder beziehungsweise an dem Bettrand zu sitzen. Also das war, mein Kreislauf war komplett im Elend. Also das war ganz schlimm. Die haben mich dann, das war glaube ich schon kurz bevor ich in die Reha kam, haben die dann im Spital schon das erste Mal durfte ich aufstehen. Also ich durfte natürlich das rechte Bein noch nicht belasten, aber es war einfach mal auf das linke Bein stehen und wieder mal aufrecht zu stehen. Und das dauerte ja 10, 15 Sekunden und dann wurde mir schwindelig und ich musste mich wieder hinlegen, weil das war, ja, wie gesagt, das ist ziemlich unvorstellbar, wenn man so normal im Alltag ist, aber man musste wirklich den Kreislauf wieder in Schwung bringen, weil das war, ja, da hatte man gar keine Substanz mehr. Also das war eine riesen Herausforderung. Und dann hat man halt begonnen mit 5 Minuten an dem Bettrand zu sitzen. Dann war es für mich auch so ein ziemlich großes Highlight, als ich dann in den Rollstuhl sitzen durfte und dann das erste Mal wieder draußen war. Am Anfang bekam ich dann so einen elektrischen Rollstuhl. Da hatte man da an der linken Seite so einen Joystick, da konnte man sich fortbewegen. Weil ich hatte halt ja durch die diversen Rippenbrüche konnte ich da noch nicht so angeben auf dem normalen Rollstuhl. Aber ja, das war so, das waren ganz, ganz kleine Schritte. Also da hat man wirklich versucht, zuerst mal ein bisschen den Kreislauf wieder anzukurbeln. Ich habe da so eine Therapeutin, die gab mir dann Lymphdrainagen, die hat mich da behandelt im Bett liegend und viel Wundbehandlung, wo ich dann auch wie immer gehen musste in der Reha, in dem Reha-Center. Aber ja, das waren ganz, ganz kleine Schritte.
Was sind so ein Stück weit vielleicht auch wirklich so aus der Athletenperspektive von dir dann die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen? Also ich meine, klar, das ist immer noch sehr nah natürlich auch an dem Unfall und sicherlich auch noch nicht der Punkt, wo du wirklich für dich sagen kannst, du hast das auf der Ebene komplett verarbeitet in dem Moment, wo du irgendwie mit der Reha anfängst. Und trotzdem so der Gedanke, den ich gerade hatte, war, vor dem Unfall bist du quasi dieser top durchtrainierte Athlet, du zählst zu den besten Anschiebern der Welt und bist auf allen Ebenen super fit. Und dann, ein paar Wochen später plötzlich, kannst du nicht mal 15 Sekunden stehen, ohne dass dir schlecht wird. So, was geht da in deinem Kopf vor sich?
Ja, war bestimmt, also war echt eine scheiß Situation. Ich glaube, allzu viel Gedanken habe ich mir auch gar nicht unbedingt gemacht. Man war einfach wirklich so auf diesen Punkt konzentriert. Man wollte Fortschritte machen, man wollte wieder besser werden. Auch in meinem Kopf, da war ich hatte irgendwie nie so den Gedanken, hey, du fährst nie wieder Bob. Also ich war immer so, ich reiß mir jetzt wortwörtlich nochmal den Arsch auf, um dahin zu kommen. Und ich habe mir da gar nicht so Gedanken gemacht, irgendwie, ja, so diesen Vergleich ja vorhin, nachher. Also klar machte man das, auch speziell, weil man hat extrem viel Gewicht verloren. Ich war da, ja, ich habe etwa 17, 18 Kilogramm verloren. Das war schon auch ziemlich hart, als man sich dann so im Spiegel noch sah und man hatte sich so noch im Kopf, wie man vor dem Unfall war und dann sieht man sich selbst im Spiegel und erkennt sich fast nicht mehr. Aber ich, irgendwie, ja, in meinem Kopf war das nie so der Gedanke, hey, du fährst nie wieder Bob, du kannst das nie wieder machen. Es ist auch noch viel zu früh zu sagen, ob ich es wieder machen kann oder nicht. Also das, es wird sicher ein sehr, sehr, sehr schwerer Weg, aber ich glaube, diese Gedanken hatte ich irgendwie nicht extrem gehabt, ja, das kannst du nicht wieder machen, oder? Ich war da schon immer ziemlich fokussiert und ich hatte, muss ich auch sagen, bis jetzt noch nie so ein wirklich tiefes Loch, wo ich dann sagte, hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Reha, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts. Also klar hat man immer diese Auf- und Abs, aber ich glaube, bis jetzt war ich immer sehr motiviert und habe da immer fleißig meine Reha gemacht. Ich glaube, das würden jetzt auch meine Therapeuten bestätigen. aber ja, es ist natürlich schon, ist extrem schwierig, wenn man da so sieht, was man in diesem Moment gemacht hat. Man, ja, wie gesagt, man brauchte Hilfe, um aus dem Bett zu kommen. Man brauchte für alles Hilfe. Ich konnte 7 Wochen nicht duschen. es sind solche Sachen, die man dann auch ja, wieder extrem schätzen lernt, wenn man das wieder kann, ne?
Würdest du sagen, dass du schon vor dem Unfall auch generell einfach, ich sag mal, eine positivere Perspektive aufs Leben hattest? Weil ich glaube, in derselben Situation wäre es, wie du gerade gesagt hast, auch voll verständlich und nachvollziehbar gewesen, wenn du gesagt hättest, hey, ich bin in ein richtig tiefes mentales Loch gefallen, ich habe richtig zu kämpfen gehabt, die Situation zu akzeptieren, anzunehmen und nicht nur das Schlechte und Schwierige zu sehen. Und irgendwie hast du es aber direkt geschafft, diesen Switch zu haben auf diese kleinen positiven Dinge. War das generell bei dir einfach vorher schon so?
Ich glaube, ist auch sehr spezifisch, kommt auch auf das Thema drauf an. Also ich glaube, im Sport war ich schon extrem motiviert und extrem fleißig und habe auch immer, ja, ich will mich jetzt da nicht mit anderen Athleten groß vergleichen, aber ich war wirklich immer sehr, sehr fleißig. Ich war in jedem Training so gut es geht, also wirklich, ich habe das immer durchgezogen. Auch wenn es mich mal halt, wie gesagt, ja, wenn ich keine Lust hatte, man hat es trotzdem gemacht. Ja, aber kommt immer, wie gesagt, kommt immer auf das Thema drauf an. Also es gibt dann auch Thematiken, da bin ich vielleicht etwas weniger motiviert. Aber ich glaube, so in Bezug auf Sport oder Gesundheit, da war ich schon immer sehr zuversichtlich und motiviert, ja.
Was würdest du sagen, wo kommt dieser Drive bei dir her, dass du nach diesem Unfall trotzdem direkt wieder diesen Switch hast von, okay, ich will auf jeden Fall wieder zurück in den Bobsport, ich werde es auf jeden Fall versuchen, unabhängig davon, wie du gerade schon gesagt hast, ob es möglich sein wird und ob du es wirklich schaffst, aber trotzdem direkt wieder diesen Gedanken zu haben, dass du wieder dahin zurück willst, wo genau das passiert ist, was dich jetzt in so diese Situation gebracht hat.
Ja, ich glaube einfach, dass es mir halt der Sport allgemein, ob es jetzt Bobfahren ist oder ein anderer Sport, hat mir einfach immer extrem viel gegeben und war für mich immer ein sehr zentraler Punkt in meinem Leben. Und ja, ich sage jetzt mal, im Bobsport habe ich halt gewisse Dinge erreicht, wo man jetzt in anderen Sportarten vielleicht nicht geschafft hätte. Deswegen war für mich immer so klar, hey, wenn irgendwie möglich, will ich wieder da zurück. Genau, wieso, ist noch schwierig zu sagen, ja. Für mich war einfach immer klar, hey, wenn es irgendwie geht, will ich wieder dahin zurück, wo ich war. Und ich glaube, ob ich jetzt da in einer anderen Sportart gewesen wäre, dann möchte ich wieder zu dieser Sportart zurück. Ich glaube, das hat mir einfach immer extrem viel gegeben, der Sport. Und deswegen möchte ich es auch wieder versuchen, ja.
Wir haben jetzt heute den 29. November, das heißt ein bisschen Zeit vergangen, die du jetzt auch mit der Reha und allem verbracht hast. Wie geht's dir heute? Wo stehst du heute auch in diesem Reha-Prozess?
Ja, ich bin jetzt zurzeit immer noch fleißig in der Reha, in der Therapie. Ich durfte dann noch, also vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Ich war dann 10 Wochen in der Reha-Klinik stationär. Dann Mitte Mai durfte ich nach Hause gehen und habe dann immer die Therapie weitergeführt, indem ich einfach von zu Hause zur Physio ging. Heute bin ich immer noch mehr oder weniger auf einen Stock angewiesen beim Laufen. Den sieht man auch auf dem Post, den ich gemacht habe beim Statement. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, teilweise ein bisschen am Abgewöhnen. Also wenn ich zu Hause bin, brauche ich den Stock eigentlich nicht mehr. Aber sobald ich halt längere Distanzen laufe, dann bin ich schon noch auf den Stock angewiesen, einfach weil ich kann zwar schon schmerzfrei laufen in dem Sinn, aber es sieht halt noch nicht so schön aus, weil mir die Stabilität noch etwas fehlt im Gesäß. Deshalb habe ich auch gesagt, hey, ich nehme lieber den Stock mit und kann dafür schön laufen, wie dass ich mir etwas angewöhne, das dann noch Folgeschäden oder so mit sich zieht. Aber sonst, ja, ich bin auch wieder fleißig am Trainieren, ich konnte wieder einige Kilos zulegen. Ich glaube, ich bin, wie gesagt, für das, was war, bin ich sicher auf einem guten Weg. Ob das reicht, um nächste Saison schon wieder in den Bob zu steigen, schwierig zu sagen. Aber ja, ich kann mich wirklich nicht beklagen für das, was war, wie es mir heute geht. Ja.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik. Aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern. Egal, wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das. Deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einen persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 Euro im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Gab es in deinem Umfeld oder vielleicht auch von den Ärzten irgendwie Leute, die gesagt haben, hey Sandro, konzentrier dich doch einfach darauf, wieder ein gutes Leben zu führen und mach mal einen Haken hinter den Leistungssport?
So nicht, aber es gab dann schon auch der eine Arzt, der hat gesagt, hey, du wirst vermutlich nie wieder schaffen, diesen Sport zu machen, weil einfach der Schaden war zu groß, die muskulären Schäden. Dann hat mir aber auch ein anderer Arzt gesagt, hey, es gibt so viele Beispiele aus dem Sport, da hatten das auch andere Ärzte auch gesagt, hat es geheißen, hey, du wirst nie wieder diesen Sport machen können, du wirst nie wieder laufen können, wie auch immer. Und die haben es dann trotzdem zurückgeschafft und dann habe ich mir auch gesagt, hey, man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht schaffe ich es ja nicht mehr zurück in den Bob, was ich ja, also was ich sicher hoffe, dass ich es schaffe. Aber ich glaube, das wird mir trotzdem auch weiterhelfen, was ich jetzt mache. Also der ganze Aufbau, den ich betreibe, die ganzen Rehas. Und ich glaube, das wird mir dann auch im weiteren Leben viel bringen, dass ich jetzt so fleißig bin und an dieser Verletzung arbeite. Und deswegen habe ich immer gesagt, hey, ich versuche es. Mal schauen, wie weit ich komme. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt noch ziemlich weit davon entfernt, von einem Punkt, in dem ich sagen muss, hey, es geht nicht mehr. Also ich hoffe auch, dass dieser Punkt nicht kommen wird. Aber das weiß man halt nie. Aber sonst hatte ich immer schon sehr viel Unterstützung auch von dem Umfeld. Und es hat mir jetzt nie, auch von der Familie oder Freundin, hat niemand gesagt, hey, lass es sein. Also.
Du hast in deinem Statement auf Instagram, das ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, bei den Verletzungen, vor allem auch nochmal so ein bisschen über das Verhalten der Veranstalter und Verantwortlichen in Altenberg gesprochen. Ich komme übrigens aus der Nähe von Altenberg. Ich bin in Altenberg aufs Gymnasium gegangen, auf die Schule gegangen. Von daher, ich kenne die Bahn auch bestens. Was sind aktuell so deine Gedanken rund um die Entscheidungen der Verantwortlichen da vor Ort bezogen auf den Unfall und vielleicht auch die Möglichkeit, dass es hätte vermieden werden können?
Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass man es ziemlich einfach hätte vermeiden können. Ich habe ja auch geschrieben, wie gesagt, das Training war in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir waren in der zweiten Gruppe und das Team von Johannes Lochner, das hatte ja schon einen Sturz am Morgen, auch ähnlich schlimm wie unser. Die haben auch einen Anschieber verloren, der lag auch bewusstlos in der Bahn. Und die hatten einfach extrem Glück, dass sie selber den Schlitten halten konnten, damit er nicht zurückrutschte. Und so wie ich das mal gehört habe, haben dann zwei Zuschauer, die zufällig da waren, haben dem geholfen, aus der Bahn zu kommen. Und die sind dann auch proaktiv auf die Bahn zugegangen, haben gesagt, hey, ihr müsst da Leute hinstellen, die dir helfen können. Und das verstehe ich bis heute nicht und darauf hat mir die Bahn auch nie eine Antwort gegeben, warum man nicht darauf reagiert hat. Ich glaube, es bringt auch nicht allzu viel, da noch viel Zeit zu vergeuden und sich darüber aufzuregen, weil die sehen keinen Fehler ein, die haben gemäß ihrer Meinung nach alles richtig gemacht, meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach haben nur die Rettungskräfte an diesem Tag sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja, nichtsdestotrotz, also ich hoffe jetzt einfach extrem fest, dass man seine Lehren daraus zieht. Stand heute habe ich zwar nicht das Gefühl, dass man das gemacht hat, dennoch hoffe ich ganz fest, dass man jetzt, wenn der Weltcup stattfinden wird, dass man da die Sicherheit erhöht und dass man diese Athleten auch schützt, weil es ist einfach nötig, weil ich finde einfach, das kann man nicht in Kauf nehmen. Ja, ich finde das etwas schwach auch von der Bahn, dass man da einfach so reagiert hat und das einfach so in Kauf genommen hat, meiner Meinung nach. Aber ja, was will man machen, wenn sie anderer Meinung sind?
Bringt das immer noch Emotionen in dir hoch, wenn du darüber nachdenkst und so dir bewusst wird, dass ja es eigentlich quasi sozusagen ein klares Anzeichen dafür gab, dass mit einer simplen Entscheidung dieser ganze Unfall und auch so all das, was du in den letzten Monaten durchgemacht hast, ja relativ einfach hätte vermieden werden können?
Ja, ich denke schon. Also es ist immer noch sehr, es macht mich immer noch ziemlich sauer, wenn ich mir das so überlege und durch den Kopf gehen lasse. Nichtsdestotrotz, ich habe auch gesagt, hey, du darfst dafür nicht zu viel Energie aufwenden oder verschwenden. Meine Priorität ist meine Gesundheit zurzeit und ja, ich hoffe einfach, wie gesagt, dass man jetzt da irgendwie seine Lehren daraus zieht. Aber ja, man hat jetzt auch noch so in der Bahnordnung gewisse Punkte ergänzt, wo man dann noch so gesagt hat, ja, die Anschieber, die müssen sich im Schlitten festhalten und dürfen den Bob nicht verlassen, wenn der Schlitten gestürzt ist. und der Pilot muss eine sichere Linie wählen, darf keine Kampflinie wählen. Ja, keine Ahnung, ich habe da so das Gefühl, das ist ziemlich dämlich und fühlt sich für mich auch so wie ein bisschen an, wie so ein Schlag ins Gesicht, weil es ist ja klar, dass wenn man stürzt, dass man sich festhalten muss. Eine Kampflinie, ich meine, es ist ein Rennsport, die Athleten oder die Piloten, die wollen die schnellste Zeit aufstellen. Man sagt ja auch bei der Formel 1 nicht, hey, fahrt einfach langsam, versucht sicher zu fahren, dabei sein ist alles, ob ihr jetzt gewinnt oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, keine Ahnung, wer sich diese Formulierungen, man muss es dann mal durchlesen, überlegt hat. Ich finde es etwas lächerlich. Und wie gesagt, ich meine, ich habe mich ja auch nicht bewusst fallen gelassen oder aus dem Schlitten gestürzt. Also ich war bewusstlos und habe deshalb meine Griffe losgelassen und bin dann aus dem Schlitten gefallen. Und darauf wird meiner Meinung nach keine Rücksicht genommen, wenn da einer wieder bewusstlos ist und wieder aus dem Schlitten fällt. Hoffe ich sehr, dass man da wenigstens jetzt etwas gemacht hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass man jetzt für die Weltcup-Woche da schon schauen wird, dass da Leute stehen und geholfen wird. Habt aber jetzt auch gehört, also unsere Nachwuchsteams von der Schweiz, die waren auch schon jetzt in Altenberg und da hat man genau gar nichts gemacht. Und da musste man einfach so selber ein bisschen schauen, dass Leute da stehen, weil von der Bahn kam nichts. Und ja, da frage ich mich schon ein bisschen, ob das der richtige Gedanke ist dahinter. Weil ich glaube, es ist, man hat immer das Risiko, dass jemand aus dem Schlitten fällt und bewusstlos in der Bahn liegen bleibt. Und wenn man da einfach in Kauf nimmt, dass der Schlitten, ja, der rutscht halt zurück, weil man kann da nicht dazu und man kann ihn nicht halten, dann nimmt man es meiner Meinung nach einfach in Kauf, dass da wieder so ein Unfall passiert. Und das, ja, hoffe ich schwer für alle Athleten, dass das nicht der Fall sein wird.
Gibt es dir in dem Moment so ein bisschen das Gefühl, dass ja, es halt eigentlich nach außen hin oder nach außen hin offiziell ja immer schon um die Athleten geht und es wichtig ist, die Bedürfnisse der Athleten zu berücksichtigen, aber dann solche Aktionen eigentlich ja zeigen, dass es am Ende dann doch nur um Profit und eine gute Veranstaltung und möglichst schnelle Zeiten und neue Rekorde geht und es eigentlich ganz banal gesagt scheißegal ist, wie es den Athleten geht?
Ein Stück weit habe ich schon das Gefühl, dass das so ist. Und das finde ich auch, ja, wie gesagt, ich finde es sehr bedenklich und ich denke auch, dass da vielleicht der internationale Verband ein bisschen mehr Druck machen müsste auf die Bahnen, dass man da der Sicherheit mehr Raum gibt. Und ich meine, es ist ja auch so eine Thematik mit der Bahnpräparation. Das kommt für die Zuschauer, spielt das keine Rolle, ob diese Bahn jetzt 2-3 Sekunden schneller oder langsamer ist. Sieht genau gleich aus. Der Schlitten ist halt einfach 5 km/h langsamer. Muss man sich schon Gedanken machen, ob das zielführend ist im Sport oder nicht. Aber ja, was will man machen? Ich habe mein Statement gegeben und darauf hat man nicht extrem reagiert. Ich habe viel Feedback von den Athleten bekommen. Die sehen das alle ziemlich ähnlich. Aber wirklich vom Internationalen Verband oder der Bahn Altenberg weiß ich jetzt nicht, ob da darauf reagiert wird oder nicht. Deshalb werde ich auch gespannt die nächste Woche den Weltcup verfolgen und mal schauen, ob da was gemacht wurde.
Was hilft dir da gerade so in diesem ganzen Prozess am meisten, dich nicht zu sehr mit diesen ganzen Gedanken und Themen zu beschäftigen, sondern dich wirklich so einfach auf dich, deinen Prozess und deine, sag ich mal, optimistische Weiterentwicklung zu konzentrieren?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, einfach der Fakt an und für sich, dass ich halt viel Zeit jetzt verbringe mit Reha und mit Training und mit Therapie. Das fließt alles ein bisschen damit rein, dass ich einfach so viel Zeit in dem Sinn investiere, um das zu machen. Da kommt das andere automatisch in den Hintergrund, sage ich mal. Und natürlich auch mein Umfeld, meine Freundin hilft da extrem damit und die Familie und die Kollegen alle, also ich glaube, das bringe ich schon irgendwie hin. Am Anfang war ich auch in Bellicon, da hat man auch einmal wöchentlich hatte man eine Sitzung bei einem Psychologen. Ich gehe auch jetzt ab und zu, so alle 5-6 Wochen gehe ich da mal zum Sportpsychologen, sind das Ganze ein bisschen am Verarbeiten oder am Aufarbeiten. Es geht weniger darum, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt, wie gesagt, so in einem tiefen Loch bin, wo ich wirklich aktuell jemand brauche. Es ist mehr so das Thema, dass ich halt, man weiß nie, was kommt. Das kann sein, dass ich dann mal vielleicht irgendwie so in ein Loch falle, genau. Und dann bin ich sicher froh, wenn ich da eine Ansprechperson habe. Und schon jemand, der mich in dem Sinn kennt, der weiß, was meine, ja, wie es bei mir aussieht. Und deshalb finde ich es sicher sinnvoll, dass ich das auch mache.
Gab es in diesem Prozess mit dem Sportpsychologen ein Learning oder ein Moment, der dir besonders geholfen hat?
Ja, ist noch schwierig zu sagen, dass es wirklich so ein Punkt ist, der mir jetzt extrem geholfen hat. Ich glaube, es ist einfach allgemein, dass man halt so ein bisschen alles andere mal thematisiert, was ist neben dem Sport noch wichtig, und er hat auch mit anderen Sportlern schon gearbeitet, die auch so einen schweren Unfall hatten, und ich glaube, das hilft schon auch so ein bisschen, dass man dann den Vergleich hat, hey, es war bei anderen auch schon so, die hatten auch einen schweren Unfall und die haben es auch irgendwie zurückgeschafft. Und ja, ich meine, oder auch, was wir halt auch besprechen, ist der Effekt, falls es nicht klappen würde, was würde man dann machen mit dem Leben? Also ich bin ja auch am Arbeiten wieder. Ich habe da auch das Glück gehabt, dass ich neben dem Bobfahren noch ein Studium gemacht habe. Und jetzt vor dem Unfall habe ich 70% gearbeitet. Momentan bin ich noch 50% krankgeschrieben. Aber ich glaube, das hilft schon auch noch ein bisschen, dass man da eine gewisse Ablenkung kriegt und dass man halt auch neben dem Sport ein anderes Standbein noch hat, dass man nicht nur auf den Sport angewiesen ist.
Jetzt ist es natürlich absolut nicht das, worauf du dich konzentrieren willst, dass es nicht funktionieren würde, sondern letztendlich ja genau dieser innere Drive, auch den du hast, einfach alles dafür zu geben, wieder zurückzukommen. Dennoch so die Frage, einfach als Anschluss zu dem, was du gerade gesagt hast, Stand jetzt, wäre es für dich okay, wenn es nicht reichen würde, um zurückzukommen?
Ja, nein. Nein, also ziemlich einfach, nein. Momentan nicht. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen kann, hey, wenn es so ist so, dann gehe ich halt mehr arbeiten. Stand jetzt bin ich noch der Sportler und will wieder dahin. Ich glaube, wenn ich jetzt schon an dem Punkt wäre, wo ich sagen würde, ja, ist mir egal, es ist okay, wenn es nicht reicht, ich glaube, dann wäre es schon zu spät, um überhaupt wieder dahin zu kommen. Ja.
Kann ich gut nachvollziehen, ja. Was glaubst du, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, haben dich persönlich und vielleicht auch als Sportler letztendlich diese letzten, ja, 10, 11 Monate verändert?
Ja, also ich meine, körperlich ist es ja klar, wie es mich verändert hat. geistig, ja, ich glaube schon, dass man einfach alles so ein bisschen anders betrachtet, also man setzt es so ein bisschen in Relation. Für gewisse ist halt auch, wenn man da eine kleine Verletzung dann mal hat oder irgendwo eine Entzündung oder irgendetwas, für die ist das bricht schon die Welt zusammen, und da ist man auch so ein bisschen, hey, könnte schlimmer sein. Ich glaube, man schätzt das schon immer mehr, dass wie es einem geht, so die Wahrnehmung, dass man keine Schmerzen hat. Ja, sonst, wie es mich groß verändert hat, ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, man ist einfach ein bisschen dankbarer für alles. Ja.
Glaubst du, das ist eine Frage, die ich mir in solchen Momenten immer wieder stelle, weil wir sprechen oft so ein bisschen so als so eine Plattitüde einfach darüber, dass wir ja voll dankbar sein können für das Leben, das wir führen und wie gut es uns eigentlich geht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das bei vielen nie wirklich richtig ankommt, bevor nicht so was passiert, was uns wirklich krass mit diesem Privileg, das wir eigentlich haben und wie wertvoll das Leben ist, konfrontiert sind und merken, dass es eben auch anders sein kann. Glaubst du, es braucht diesen krassen Moment, wo wir aufwecken und merken, okay, ich darf wirklich dankbar sein für das, was ich hier habe?
Ich glaube, das ist auch sehr, sehr individuell. Ich muss schon sagen, vor dem Unfall, da war mir das Ganze nicht so bewusst, oder man war nicht so nicht wirklich dankbar in dem Sinn, weil man einfach, es hat einfach funktioniert, das war so, wie es immer war, es war gut, man war gut in Form, man hat seine Leistung gebracht. Ich glaube, bei mir hat das schon so diese ganze Dankbarkeit noch ein bisschen noch mal erhöht, oder man ist sich viel mehr bewusst, was man eigentlich hat, was man verlieren kann. Und aber ich kann jetzt da nicht pauschal sagen, ja, das muss jeder muss so etwas durchmachen, zum Glück nicht. Aber ich denke, ja, man ist sicher dankbar, wenn sowas passiert ist. Aber ja, wie gesagt, also ich wünsche das keinem, dass er so etwas durchmachen muss, und nur um ein bisschen dankbarer zu werden. Also ich glaube, da gibt es auch andere Wege, um das zu erfahren. Haben auch viele Freunde von der Familie erzählt, wenn die mich besuchen kamen in der Reha-Klinik. Das war für die schon auch noch heftig, weil die haben dann auch, wie gesagt, man sieht da Leute, die man eigentlich sonst im normalen Alltag nicht sieht. Man sieht da Leute, die haben da die Schädeldecke weg und müssen mit einem Helm rumfahren, und die Leute, ja, wie gesagt, die haben keine Beine mehr oder die haben durch irgendeinen Infekt die Hand verloren oder andere Teile oder Verbrennungen oder andere sehr, sehr schwere Verletzungen. Und ich glaube, wenn man nur schon an dem Punkt ist, wo man das so ein bisschen realisiert, was es gibt oder was passieren kann, wird man auch schon viel dankbarer, glaube ich.
Hast du dir im Kopf ein Ziel gesetzt, wann du gern wieder zurück sein willst im Bob? Oder ist das nach oben hin für dich gerade komplett offen, einfach je nachdem, wie der Prozess läuft?
Ein Stück weit schon. Ich meine, mir ist natürlich schon klar, nächste Saison wäre Olympiasaison. Das wäre schon das große Ziel. Aber mir ist auch bewusst, hey, dann musst du im Mai, Juni spätestens wieder an einem Punkt sein, wo du Vollgas trainieren kannst, damit du dann auch in einer guten Form bist. Wie realistisch dass das wirklich dann ist sehr, sehr schwer zu sagen. Wäre sicher extrem optimistisch, wenn ich sage, hey, ich bin auf Olympia wieder fit. Das möchte ich auch nicht sagen, aber irgendwo hat man das natürlich schon so im Hinterkopf und irgendwo auch als Ziel, aber ich kann das jetzt nicht so, ich kann nicht so das formulieren und sagen, hey, bis dann bin ich wieder fit, weil das wäre ist nicht möglich, das so zu formulieren momentan.
Ein Gedanke, der mir gerade noch kam, ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast, als du darüber gesprochen hast, dass du ja jetzt natürlich auch noch nicht absehen kannst, wie es mal wieder sein wird, wenn du wirklich zurück wärst und wirklich wieder oben stehst mit dem Bob und in diese Situation reinkommst. Ist das ein Gedankenspiel, das du ab und zu hast, wo du so gedanklich reingehst, um zu schauen, so, hey, was passiert da in dir, wenn du dich einfach nur da reinversetzt, jetzt wieder am Start zu stehen?
Nicht wirklich, aber ich habe das Gefühl, hey, wenn ich mit Michi Vogt wieder mit der Bob fahren würde, ich habe das Gefühl, da hätte ich keine Probleme damit, weil es ging so viele Jahre, ging es extrem gut. Es ist eigentlich auch nie etwas passiert. Klar hatte man gewisse Stürze, aber in der Regel ist ein Sturz auch nicht so schlimm. Und ich vertraue ihm trotzdem, also genau gleich noch. Ich meine, der Sturz, der war auch nicht seine Schuld. Vor allem nicht, was nach dem Sturz passiert ist. Dafür kann er gar nichts. Und das habe ich ihm auch ziemlich früh dann gesagt, weil es war mir auch wichtig, nicht, dass er sich noch irgendwelche Vorwürfe macht. Aber ich glaube, ich hätte jetzt da nicht so Mühe, da wieder mit ihm Bob zu fahren.
Ich glaube, für alle, die bisher zugehört haben, ich glaube, eines der wichtigsten Takeaways ist, glaube ich, einfach, sich immer wieder bewusst dafür zu entscheiden, worauf will ich mich eigentlich konzentrieren. Weil du hast das in dem Reha-Prozess angesprochen, so wirklich so diesen Fokus auf diese kleinen Fortschritte zu sehen und nicht dich darauf zu konzentrieren, wie weit weg du vielleicht noch bist von dem großen Ziel, wo du wieder hin willst, oder von dem State, wo du vor dem Unfall warst. Auf der anderen Seite genau jetzt auch das wieder, dich beispielsweise in Bezug auf dein Piloten nicht darauf zu konzentrieren, was war dieser eine Moment, der jetzt diesen krassen Impact hatte, sondern was waren all die Fahrten davor, die ihr problemlos gemeistert habt, wo ihr richtig gute Ergebnisse erzielt habt und einfach auch da du Vertrauen rausschöpfen kannst. Ich glaube, das ist so ein bisschen auf jeden Fall auch die Essenz aus allem, was du hier geteilt hast.
Ja, klar. Ich glaube, was mir auch noch extrem geholfen hat, weil man selber in dem Reha-Prozess hat immer so ein bisschen das Gefühl, es geht zu langsam, es geht nicht vorwärts. Und für zum Beispiel jetzt eine Großmutter, die mich alle 2, 3 Wochen besuchen kam, für die waren das immer extrem große Schritte, die ich gemacht habe. Und dann habe ich auch ziemlich bald dann mal angefangen, hey, ich muss das irgendwie festhalten, damit ich sehe, wie weit ich komme. Und habe danach angefangen, ja, gewisse Übungen zu filmen oder Videos zu machen. Und wenn man da das Gefühl hatte, hey, es geht nicht vorwärts, man kommt nicht weiter, dann hat man so ein Video angeschaut von einer Woche, vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen. Und dann hat man gemerkt, hey, doch, man ist auf dem richtigen Weg, es geht vorwärts, weil man selber beschäftigt sich halt permanent mit sich selbst und man ist immer da. Und dann checkt man zum Teil gar nicht so, wie die Fortschritte, man realisiert das gar nicht wirklich. Und das hat schon auch geholfen, dass man da wie so einen Zwischenstand mal abgespeichert hat, dass man dann da später wieder darauf zurückgreifen kann und mal sehen kann, wie weit man eigentlich gekommen ist.
Ja, ich kann das extrem gut nachvollziehen, aus einer ganz anderen Perspektive gerade, weil ich bin seit einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr Vater. Und mit unserer Tochter ist es ein sehr, sehr ähnlicher Prozess so. Also von Tag zu Tag, ich sehe schon ihre Entwicklungen und manchmal gibt es dann so einen Moment, wo ich so realisiere, boah, krass, da hat sie wieder einen Riesen-Step gemacht. Aber alle paar Wochen besucht uns dann halt mal jemand aus der Family und für die ist das dann halt immer so ein krasser Game Changer, wenn sie sehen, okay, da hat sich so viel verändert seit den letzten Wochen, wo
Das
sie das.
glaube ich. Wenn du sie jeden Tag siehst, dann ist das dir gar nicht so bewusst, oder?
Glaubst du, dass das generell auch vielleicht was ist, was du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, auch in deiner sportlichen Entwicklung, dass häufig auch da so dieser tägliche Fortschritt untergeht, diese ganz, ganz kleinen Steps nach vorn, weil man immer nur so auf diese großen Fortschritte und großen Erfolge fixiert ist?
Ein Stück weit schon, glaube ich. Ich glaube, das war mir wirklich nicht so bewusst oder das war nicht so ein Thema. Klar hat man auch mal ein Video gemacht, wenn man gewisse Übungen gemacht hat, auch zum sich kontrollieren oder zum Trainer, also damit es der Trainer kontrollieren kann. Aber man hat das jetzt weniger gemacht, um zu schauen, ja, okay, jetzt habe ich vor 5 Wochen, konnte ich so machen und man so diesen Fortschritt hat man nicht so betrachtet in dem Sinn. Aber ich glaube, das ist schon auch nochmal eine ganz eine andere Sache in einem Reha-Prozess. Ich glaube auch, wenn in der kleineren Sache, wenn jemand das Knie operieren muss oder irgendwie sonst etwas hat oder einen Muskelfaserriss, sieht man das auch wenig. Also diese Fortschritte muss man dann auch ein bisschen festhalten, dass man das selber ein bisschen mehr checkt. Weil sonst glaube ich auch, wenn man da einfach immer jeden Tag seine Reha macht, dann realisiert man es gar nicht so. Wie du auch mit deiner Tochter sagst, wenn du immer dabei bist, man realisiert gar nicht so, wie was war vor 2, 3 Wochen. Also.
Letzte Frage generell zu diesem ganzen Setup. Hat es deine Perspektive auf den Bobsport verändert, was passiert ist, auch in Bezug auf die potenzielle Gefahr?
Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, nicht wirklich. Ich glaube einfach, man hat so ein bisschen realisiert, dass halt gewisse Punkte, dass man die mehr thematisieren muss, dass man da mehr angehen muss. Und dass es da halt vielleicht schon ein paar Problempunkte gibt, auch sei es beim internationalen Verband oder bei gewissen Bobbahnen an und für sich. Aber nichtsdestotrotz, also der Bobsport fasziniert mich trotzdem immer noch extrem und ich möchte da auch noch dabei sein und ich werde dann auch, sofern das klappt, auch in diesem Winter in St. Moritz das Bobrennen schauen gehen. Sonst denke ich nicht, dass da ein großer anderer Blickwinkel jetzt für mich ist auf den Bobsport. Einfach gewisse Punkte, die man vielleicht vertieft anschauen muss.
Right. Ich habe noch eine letzte Frage für dich hier, Sandro. Und zwar, wir haben so ein kleines Ritual hier im Podcast. Das bedeutet immer, der letzte Podcast-Gast lässt eine Frage da für den nächsten Gast. Und deine Frage passt, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr gut zu dem, worüber wir gesprochen haben, ist, woraus schöpfst du Kraft und Energie, wenn du mal am Boden liegst?
Ja, sicherlich aus dem ganzen Umfeld, das man hat, speziell auch die Freundin, die gibt mir extrem viel Kraft. Und Ja, wie gesagt, ich denke auch, wenn man so ein bisschen zurückschaut, wie, wo man war und wo man jetzt ist, ich glaube, das gibt einem auch schon extrem viel Kraft, wenn man da so sieht, wie weit man eigentlich schon gekommen ist. Und das darf dann auch nicht so sein, dass wenn man jetzt mal am Boden ist, dass man dann den Battle hinwirft und sagt, ja, das war's. Sondern dass man auch so ein bisschen die Relation sieht, was man alles schon geschafft hat und wie weit man gekommen ist, ja.
Alright. Danke dir fürs Teilen und danke dir generell natürlich für all die Gedanken, all die Insights, die du uns hier gegeben hast. Und danke, glaube ich, auch dafür, dass du so diese ganze Journey auch ein Stück weit dokumentierst. Ich meine, du hast es angesprochen, dass auf irgendwie all die Bedenken hinsichtlich der Bahnbetreiber, hinsichtlich Verband international nicht wirklich das Feedback gekommen ist, das du dir vielleicht gewünscht hättest oder dass es auch braucht, um wirklich gut auf diese Situation zu antworten. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es, weiß nicht, ob dir das immer so bewusst ist, eine krasse Inspiration, glaube ich, einfach für viele Athleten, Athletinnen da draußen zu sehen, dass du dich nach so einem Unfall auf die Art und Weise wieder zurückkämpfst und da einfach auch so mit erhobenem Haupt einfach, wie du sagst, hey, ich will wieder zurück und ich tue alles dafür und wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Also ich glaube auch einfach danke dafür, für all die Menschen, die du damit inspirierst.
Ja, bitte, bitte. Ich gebe mein Bestes und bin gespannt, wie weit ich noch kommen werde. Ja.
Alles klar, Sandro. Mach's gut.
Ihr auch. Danke vielmals.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple. Denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen. Weil, so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und so eine Bewertung da lässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.